DW Menschen und Märkte.
Also wir haben beobachtet in China, dass letztlich unsere Erwartungen, die wir hatten, China entwickelt sich zu einer Marktwirtschaft, sich in absehbarer Zeit nicht erfüllen werden. Ich glaube, deswegen ist es für uns wichtig, unsere Schnittstellen zu diesem System neu zu definieren.
Dieter Kempf war das, Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie. Wie gehen wir mit Chinas staatlich gelenkter Volkswirtschaft um? Das ist die Frage, die der BDI heute aufgeworfen hat. Und dieser Frage widmen wir uns auch in diesem Podcast. Herzlich willkommen dazu. Ich bin Andreas Becker. US-Präsident Donald Trump hat den Anfang gemacht. Schon kurz nach seinem Amtsantritt verschärfte er den Ton gegenüber China und klagte über mangelnde Chancengleichheit, etwa beim Marktzugang von Unternehmen. Es folgte ein Handelsstreit, der noch immer nicht beigelegt ist. Auch der Bundesverband der deutschen Industrie fordert jetzt, wenn auch weniger martialisch, dass Politik und Unternehmen ihre Haltung zu China überdenken sollten. Heute legte der Verband in Berlin ein Grundsatzpapier vor. Volker Fintammer berichtet.
Es ist ungleich mehr als nur ein Positionspapier. Es ist ein deutlicher Hinweis und eine Warnung vor einer bevorstehenden und sich bereits vollziehenden Zeitenwende, was der Bundesverband der deutschen Industrie da vorgelegt hat. Wie gehen wir mit Chinas staatlich gelenkter Volkswirtschaft um, lautet der Untertitel des Papiers. China ist schon lange keine verlängerte Werkbank mehr, sondern auf dem Weg zu einem weltweiten Technologieführer, der mit Dumpingpreisen die Märkte überschwemmt, durch Übernahme von europäischen Hightech-Firmen die technischen Fähigkeiten und Kompetenzen ständig erweitert und auf der anderen Seite durch konsequentes staatliches Eingreifen die eigenen Märkte und Konzerne schützt und echten Wettbewerb verhindert. Die Volksrepublik etabliert ihr eigenes politisches, wirtschaftliches und gesellschaftliches Modell, sagt BDI-Präsident Dieter Kempf. Die europäische Industrie mit dem Modell einer liberalen und sozialen Marktwirtschaft könne da bald das Nachsehen haben und deshalb müsse die EU ihre Instrumente schärfen und China mehr entgegensetzen, lautet die Grundüberlegung des Industrieverbandes. 54 Punkte umfasst der Forderungskatalog, damit Europa und Deutschland wettbewerbsfähiger gegenüber dem chinesischen Staatskapitalismus werden könne. So schlägt der Verband konkret vor, das Beihilferecht der Europäischen Union und die Antisubventionsinstrumente so zu schärfen, dass Europa effektiv gegen Firmen vorgehen könne, die nicht in der EU produzieren und nur durch staatliche Subventionen wirklich konkurrenzfähig seien. Der Niedergang der deutschen und europäischen Solarbranche wäre ein Beispiel dafür, da man mit den Preisen der staatlich subventionierten Konkurrenz aus China nicht auf Dauer mithalten konnte. Vor diesem Hintergrund sollten bei der öffentlichen Auftragsvergabe künftig andere Qualitätsstandards angelegt werden. Mögliche Dumpingangebote außereuropäischer Anbieter müssten auf staatliche Subventionen hin durchleuchtet werden können. Außerdem fordert der Verband eine erweiterte Subventionskontrolle, mit der staatlich finanzierte Übernahmen europäischer Technologieunternehmen in jedem Fall untersucht und notfalls verhindert werden sollten. Und nicht zuletzt sollte die EU-Fusionskontrolle so reformiert werden, um den chinesischen Bemühungen im weltweiten Maßstab Großkonzerne zu schmieden, entgegentreten zu können. Bislang würden die EU-Wettbewerbshüter allein auf den europäischen Binnenmarkt als relevante Größe bei europäischen Fusionen schauen und nicht auf den Weltmaßstab. Das sei angesichts der Konkurrenz nicht mehr der richtige Maßstab, wenn man noch das Interesse an europäischen Champions habe. Doch das Papier stößt zugleich auch auf Kritik, etwa beim benachbarten Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Mit dem Vorstoß werde ein anderer Zungenschlag in die Diskussion gebracht, sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Dreyer gegenüber Reuters. Man müsse aber immer bedenken, dass China unser wichtigster Handelspartner sei und deshalb müsse man da auch jedes Wort auf die Goldwaage legen. Rund 900.000 Arbeitsplätze hängen hierzulande von deutschen Exporten nach China ab.
Im Gegensatz zum Handelsverband haben sich die deutschen Maschinen- und Anlagenbauer den Forderungen des Industrieverbands nach einem härteren Kurs gegenüber China angeschlossen. Darüber habe ich mit Oliver Wack gesprochen, der beim VDMA für Ost- und Südasien zuständig ist. Deutsche Firmen haben lange von China profitiert, zum einen als Absatzmarkt, zum anderen als Produktionsstandort. Ich habe Oliver Wack gefragt, was nun zu einem Umdenken geführt hat.
Na gut, ich denke, dass einige Themen, auch die ungleichen Marktzugangsbedingungen im Sinne von Investitionen, Beteiligung an Unternehmen und so weiter, ja, Themenbereiche sind, die es vor und auch nach dem WTO-Beitritt der Volksrepublik China im Jahr 2001 schon gegeben hat. Und ich glaube, was jetzt passiert ist, auch im Zuge, wie die Amerikaner reagiert haben, dass eben diese Themen jetzt in den letzten Jahren mehr und mehr noch ins Licht gerückt sind. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass es ja auch eine entsprechende technologische Entwicklung gibt und sich auch chinesische Unternehmen natürlich auch als wesentlich wettbewerbsfähiger zeigen. Natürlich auch bedingt durch technologische Entwicklung, die wir ja auch über unsere Investitionen, unseren Austausch ja auch maßgeblich unterstützt haben. Und ich denke, in dieser Gesamtgemengenlage ist das Thema jetzt wieder auf den Tisch gekommen.
Weil Sie die Amerikaner ansprachen, im Kern fordern der BDI und auch Ihr Verband ja nur faire Bedingungen für beide Seiten. Und diese Argumentation ähnelt ja in der Tat der von Donald Trump. War das also ein wesentlicher Punkt, dass man merkte, jetzt hat sich das Klima so weit gewandelt, dass man auch jetzt mal so eine Forderung stellen kann?
Nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Also natürlich kann man den einen oder anderen Aspekt nachvollziehen. Das andere ist natürlich, dass wir absolut gegen die Methoden sind, die dort von der amerikanischen Seite angewandt werden. Da würde ich jetzt auch gar keinen Schwerpunkt hinlegen. Ich denke, das ist einfach jetzt im Zuge der Entwicklung gekommen. Und dass man jetzt festgestellt hat, dass China sich dann doch nicht so entwickelt, wie es bei dem WTO-Beitritt zum Beispiel auch dem Rest der Gemeinschaft versprochen wurde, dass man eben auch seine Märkte weiter öffnen wird, dass man diesen Kurs, den man eingeschlagen hat, vorantreiben wird. Ich denke, dass jetzt auch nach fast 15 Jahren große Teile der Weltgemeinschaft und auch der europäischen Gemeinschaft einfach feststellen müssen, dass diese Schritte so nicht umgesetzt worden sind und dass eben den Ankündigungen auch in vielen Bereichen keine Taten gefolgt sind.
Welche Nachteile befürchten die deutschen Maschinen- und Anlagenbauer durch China, wenn sich nichts ändern sollte?
Na gut, wenn der Status quo so weiterbleiben wird, dann müssen wir halt damit rechnen, dass ja Spannungen zunehmen, ne? Dass es zu noch weiteren Anti-Dumping-Verfahren kommt, dass die WTO weiter geschwächt wird, weil man dort auch in bestimmten Themen nicht weiterkommt. Also dass sich halt generell das Klima verschlechtert. Ich glaube, das ist eher die Gefahr, die man dort sehen sollte.
Anders gefragt, wäre es auch möglich, dass China eines Tages mit seiner staatlich gelenkten Industriepolitik die deutschen Maschinenbauer komplett abhängt?
Naja gut, das würde ich jetzt nicht so sagen. Letztendlich ist es ja so, die Sache ist ja wie vieles beim Thema China sehr ambivalent. Ja? Natürlich haben wir ein großes Interesse dort gemeinsam im Dialog mit der chinesischen Seite als deutsche Industrie oder auch als europäische Industrie letztendlich voranzukommen. Und ich glaube, das ist erstmal das Wichtige. Wir sind hier eine sehr innovative Branche. Wir sind auch in diesem Jahr, oder jetzt sind wir ja schon 2019, Entschuldigung, wir sind ja in 2018 auch beim Export zum Beispiel nach China um 12% gewachsen. Das heißt, dort werden die Produkte des deutschen Maschinenanlagenbaus weiterhin sehr willkommen geheißen und anerkannt. Und ich denke, bei den Themen, die die Volksrepublik vor der Brust hat, beim Thema Effizienz, beim Thema Ressourcenschonung, beim Thema Smart Manufacturing, beim Thema Industrie 4.0 etc., dann denke ich doch, gibt es dort viele, viele, viele breite Felder der zukünftigen Zusammenarbeit.
Michael Hüther, der Chef des unternehmernahen Forschungsinstituts IW, sagte heute, deutsche Politiker und auch Manager seien im Umgang mit China, Zitat, viel zu naiv gewesen. Als Beispiel nannte Hüther einen deutschen Konzernchef, der davon schwärmte, dass eine Baugenehmigung in China nur 10 Tage brauche, in Deutschland aber Jahre. Der Vergleich sei aber absurd, denn in einem demokratischen Rechtsstaat müssten eben nun mal mehr berechtigte Interessen berücksichtigt werden. Haben aber deutsche Unternehmer nicht genau das jahrelang gemacht, immer auf die Sachen verwiesen, die in China schneller, besser, einfacher liefen, davon geschwärmt, wie toll das sei und oft genug dann auch ihre Produktion dorthin ausgelagert.
Die Maschinenbauindustrie tickt ja doch in vielen Bereichen etwas anders als andere Industrien. Zum Beispiel ist für uns das Thema Verlagerung, spielt dort keine große Rolle. Denn letztendlich geht es darum, ein Mittelständler, wir haben ja eine durchschnittliche Mitgliedergröße von rund 200 Mitarbeitern in Deutschland bei 3.250 Mitgliedern zurzeit. Das heißt, dort ist eigentlich die Herangehensweise an Märkte generell, und das gilt auch für China, immer gleich. Das heißt, man macht erstmal Geschäfte, man exportiert, dann flankiert man das Ganze später mit gegebenenfalls mit Service. Und wenn der Markt groß genug ist, und das ist in China ja oft genug der Fall, dass man sich dann eben vor Ort engagiert, ähnlich wie man das in Frankreich, den USA oder anderen Ländern machen würde. Und in der Regel haben unsere Mitglieder auch eine Niederlassung. Und unsere Erfahrung ist auch die, und das, wie gesagt, zeigen die letzten Jahrzehnte, dass wenn der deutsche Maschinenanlagenbau drei Arbeitsplätze im Ausland schafft, schafft er einen zusätzlichen Arbeitsplatz hier in Deutschland. Und das kann ich hier in meiner eigenen Zeit sehen. Ich bin seit 2001 hier und damals hatten wir doch, ich würde mal schätzen, 150.000, 200.000 Leute weniger in der Branche als heute.
Oliver Wackweiders vom Verband der Deutschen Maschinen- und Anlagenbauer VDMA in Frankfurt. Auch für viele Autobauer ist China inzwischen der wichtigste Markt. Die Marke VW des Volkswagen-Konzerns etwa setzt dort jeden zweiten Wagen ab. Doch obwohl der chinesische Automarkt im vergangenen Jahr geschrumpft ist, konnte VW seinen weltweiten Absatz steigern. Um 0,2% auf 6,24 Millionen Fahrzeuge. Hilke Jansen.
Für die Kernmarke Volkswagen war 2018 das erfolgreichste Jahr in der Unternehmensgeschichte. Und das, obwohl VW mit seinen Modellen wie Golf, Passat oder Tiguan durchaus Schwierigkeiten hatte. Wegen des neuen Abgasverfahrens wie LTP musste der Autobauer tausende Autos zwischenparken, die dann erst deutlich später verkauft werden konnten als geplant. Außerdem schwächelt der für VW wichtigste Markt China. Insgesamt 3,1 Millionen Autos, also jeder zweite Volkswagen, ging an chinesische Kunden. Das waren aber gut 2% weniger Wagen als im Jahr davor. Dafür lief es in anderen Ländern wieder besser. In Südamerika, Westeuropa und Russland gab es Zuwächse, die das schwächere China-Geschäft ausgleichen konnten. Auch in Deutschland haben sich mit einem Plus von knapp 2% wieder mehr Kunden für die Autos aus Wolfsburg entschieden. Wichtigster Erfolgstreiber sind für VW die Geländewagen. Inzwischen ist fast jeder fünfte ausgelieferte Volkswagen ein SUV.
Über die Absatzzahlen von VW berichtete Hilke Jansen. Die Meldung aus Dänemark, die vor einigen Tagen durch die Presse ging, klang nach Tatendrang, nach Aufbruch und nach Zukunft. 9 künstliche Inseln wolle man südlich der Hauptstadt Kopenhagen aufschütten und dort hunderte Start-ups ansiedeln. Es war sogar von einem dänischen Silicon Valley die Rede. Doch in Dänemark selbst sind die Pläne äußerst umstritten. Carsten Schmiester.
Holmene heißt das Projekt und dieser Name ist eigentlich eine glatte Untertreibung, denn übersetzt bedeutet er Inselchen. Von wegen, was die liberal-konservative Regierung da plant, ist ein Mammutprojekt. Bis 2040 sollen im Süden eines Kopenhagener Industriegebietes 9 künstliche Inseln entstehen und auf etwa 3 Quadratkilometern Platz schaffen für an die 400 neue Unternehmen. Überwiegend Startups mit rund 12.000 Arbeitsplätzen. Das alles natürlich sehr grün und nachhaltig und ebenso gut für die Menschen, für die Umwelt und auch für die Stadt. Allerdings ist Holmene noch kaum mehr als eine Idee. Keiner hat bisher ausgerechnet, was das Projekt kostet und niemand sagt, wer es bezahlt. Aber es soll ganz toll werden und Kopenhagen zum herausragenden Hightech-Standort machen. Der Arbeitgeberverband träumt schon von einem zweiten Silicon Valley in Europa, nur dass man dann korrekt eigentlich Silicon Island sagen müsste. Aber das ist ein Randproblem. Besonders die dänische Provinz hat ein viel größeres. Sie fühlt sich nämlich betrogen und einmal mehr von den Kopenhagenern ausgebootet. Von einer Regierung, die eigentlich versprochen hat, die Regionen mehr zu fördern und nun wortbrüchig wird? Wirtschaftsminister Rasmus Jarlov konnte das kaum kontern. Ich hoffe, man fühlt sich in Køge oder Jütland nicht übersehen. Denn es wäre falsch zu denken, dass es zum Nachteil anderer Regionen ist, wenn die Hauptstadt boomt. Wir wollen das Beste, auch für den Rest des Landes. Was Steffen Domsgaard, den Vorsitzenden des Rates der dänischen Landkreise, überhaupt nicht beruhigt. Er ist sauer. Die Stadt will enorme Summen für die Hauptstadtregion ausgeben, sagt er, obwohl dort bereits viel investiert worden ist und die Wirtschaft längst wächst. Er spricht damit für viele Nicht-Kopenhagener, die es langsam leid sind, von immer neuen Projekten in der Hauptstadt zu hören. So etwa Carsten Rasmussen, Bürgermeister des etwa 50 Kilometer südwestlich von Kopenhagen gelegenen Næsved. Ich finde es schon merkwürdig, dass sie Verwaltungen in die Provinz verlegen wollen und private Arbeitsplätze in der Hauptstadtregion halten. Stattdessen könnte man solche Arbeitsplätze auch in anderen Teilen des Landes schaffen, wo sie dringend gebraucht werden. In seiner Gemeinde zum Beispiel oder noch etwas näher dran an Kopenhagen in Køge. Da sitzt die Sozialdemokratin Mari Sterge als Chefin im Rathaus und hält so gar nichts von den geplanten Inselchen. In Seeland stehen große Flächen kommerziellen Baulandes zum Verkauf. Statt diese Inseln aufzuschütten, könnte man das Geld also viel besser dort investieren und eine bessere Infrastruktur schaffen, was öffentlichen Verkehr, Straßen und Glasfibernetze angeht. Und das würde das Wachstum in ganz Dänemark und in Seeland ankurbeln. Erst einmal wird aber gar nichts angekurbelt. Jedenfalls nicht, solange weder Kosten noch Finanzierung feststehen. Die Dänen haben genug Zeit, sich zu streiten. Denn selbst wenn das Projekt schneller konkret würde, Mit den Aufschwemmarbeiten könnte frühestens 2022 begonnen werden.
Inselpläne für dänische Start-ups. Mit diesem Bericht von Carsten Schmiester sind wir am Ende der Sendung. Jürgen Kuhn war in der Technik, Andreas Becker am Mikrofon. Danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.